Guten Morgen. Wir befinden uns ja am Ende einer Predigtserie, die heißt Im Herzen frei. Wie geht es euch mit dem Thema Im Herzen frei? Als ich das Oberthema bekommen habe, hat es mich schlicht nicht angesprochen. Ich fühlte mich müde und ausgelaugt. Mein Jahr war anstrengend. Meins, unabhängig von Covid-19, aber ich glaube, dass es einige gibt, die vielleicht auch gerade durch Covid-19 ein anstrengendes Jahr hatten. Deswegen dachte ich, ich traue mich. Ich habe dann trotzdem versucht, irgendwie an dem Thema anzudocken und es klappte nicht. Und ich musste an Elia denken, der ja einige Zeit bei einer Witwe Zuflucht gefunden hatte und sie wurden versorgt durch Mehl und Öl, die nicht ausgingen. Ich habe da immer im Kopf so ein Bild von so einem Tonkrug, ungefähr ab hier. Und unten ist immer so ein bisschen Mehl gewesen. Also nicht so, dass man denkt, wow, wir kommen durch die Woche, sondern na mal gucken, ob es morgen wieder klappen wird. Und so war mein Jahr und vielleicht auch bei anderen auch. Ich habe dann also mir Elia nochmal genauer angeschaut. Und eigentlich dachte ich so, ach, ich will jetzt mal sehen, wie Elia mit dieser Situation umgegangen ist, so von Tag zu Tag. Vielleicht lässt sich da ja irgendwas aus dem Text rausziehen. Und dann hat es mich echt umgehauen. Diese Geschichte, die ist anders. Das ist nicht jemand, der niedergedrückt ist. Das ist jemand, der aufrecht im Glauben durchs Leben geht. Und deswegen habe ich schlussendlich doch am Thema angedockt und es geht heute um Im Herzen frei mit Elia. Und ich möchte euch mitnehmen in diese Geschichte, die wirklich total anders verläuft, als ich das jetzt aus der Erinnerung zusammengefasst hätte. Elia war ein unbequemer Prophet. In Gottes Auftrag holt er sich eine Audienz beim damals amtierenden König Ahab. Und der sich von seiner Frau Isebel hatte verleiten lassen, Gott abtrünnig zu werden und erst ab und an und dann immer regelmäßiger andere Götter angebetet hat. Sie bekamen in seinem Herzen immer mehr Raum. Ich denke, wir wissen, was gemeint ist. Gott hatte ihn zwar schon wissen lassen, dass ihm das nicht gefiel und es lief auch ein bisschen auf einen Machtvergleich hinaus und Ahab wusste, worum es ging, als Elia zu ihm sagte, es wird eine Dürre kommen. Es wird weder Tau noch Regen geben. In Israel, wo es im Sommer sowieso nicht regnet, ist der Tau schon wichtig für die Ernte. Und außerdem, ganz anbei, ist Baal ein Fruchtbarkeitsgott. Das heißt, er nimmt für sich in Anspruch, dass er eben gerade so Sachen wie Wasser für die Ernte auch sicherstellt, wenn man ihn denn ordentlich anbetet. Ich finde Elia ziemlich cool. Was würdet ihr denn tun, wenn ihr von Gott den Auftrag hättet, zum Beispiel vor den Bundestag zu treten und dort zu verkünden, dass eine Wirtschaftskrise kommen wird, weil die Leute nicht mehr in die Kirche gehen? Gar nicht so unrealistisch, oder? Oder vielleicht in der Tagesschau das mal kundzutun. Fände ich jetzt Gott zuzutrauen. Also kein einfacher Auftrag, aber Elia, der macht das einfach. Danach empfiehlt Gott Elia, sich zu verstecken, verständlicherweise. Und zwar in der Wüste, an einem Winterbach. Solche Bäche trocknen im Sommer aus. Gott versorgt Elia dort mit Raben oder durch Raben mit Fleisch und Brot. Das war eher fürstlich. Die meisten Leute haben eher selten Fleisch gegessen. Aber es kam, wie es kommen musste. Die Dürre kam, der Sommer kam und der Bach trocknet aus. Und hier steigen wir ein in unseren Text. 1. Könige 17. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mache dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Das klingt ja nach einem liebevoll durchdachten Plan, Aber es ist ein Auftrag voller Herausforderungen, weshalb Gott auch gleich schon mal diese doppelte Aufforderung ausspricht: Mache dich auf und geh. Nach Sarepta, eine Stadt im Ausland. Elia im politischen Asyl. Das war damals noch herausfordernder als heute. Schon eine Reise ins Ausland war ein großes Abenteuer und von vielen Unsicherheiten begleitet. Und viele Menschen hatten auch deutliche Vorbehalte gegenüber Fremden. Aber Sarepta ist nicht irgendeine Stadt im Ausland. Sarepta liegt genau in dem Gebiet, aus dem Isebel kam, die Frau, die Ahab dazu verleitet hatte, sich fremden Göttern zuzuwenden. Und an dieser Stelle wird nochmal deutlich, dass es hier nicht nur um Elia geht, sondern auch um Gottes Plan, deutlich zu machen, dass er größer ist als Baal. Damit nicht genug. Elia soll von einer Witwe versorgt werden. Den damals üblichen Gebräuchen zufolge durfte Elia mit einer Witwe nicht einmal sprechen. Das war ein Tabubruch und es stand auch unter Strafe. Aber Elia meckert nicht, Elia jammert nicht, er stellt keine Fragen, sondern er geht los. Und er macht sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Das läuft gut. Schon vor dem Stadttor, also noch gar nicht kritisch geworden, trifft er die Witwe und er spricht sie an. Und als sie hinging, Wasser zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Ich finde die Witwe jetzt eigentlich auch ganz locker oder zumindest sehr gastfreundlich, denn sie geht auf seinen Wunsch ein. Er hätte sie ja gar nicht ansprechen dürfen. Mir scheint, dass Gott sie schon gezielt ausgesucht hatte. Und ich finde auch, dass Elia eigentlich ein bisschen dreist ist. Nachdem das jetzt soweit alles schon gut geklappt hat, sagt er: Ach, dann bring mir doch gleich noch ein bisschen was zu essen mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Oh, diese Frau ist in Not. Und an diesem Punkt würden doch die meisten von uns sagen: Tut uns leid, wollen wir da jetzt auch gar nicht irgendwie noch was fordern. Nicht so Elia. Er lässt sich von Widrigkeiten offensichtlich gar nicht einschüchtern. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch bereite zuerst mir etwas Gebackenes und bringst mir heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Elia spricht mit Autorität. Er ist ein Mann Gottes, ein Gesandter. In seinem Auftrag war dieses Detail nicht benannt. Und trotzdem ist er sich ganz sicher, dass Gott genau so handeln wird. Und sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, und ihr Sohn, Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und im Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Ich bewundere auch die Witwe, dass sie auf Elias Angebot eingegangen ist. Sie setzt alles auf eine Karte. Und wie schön. Alles ist gut. Eine perfekte Win-Win-Situation. Elia hat ein neues Versteck und die Witwe und ihr Sohn sind versorgt. Aber, kennt ihr den Spruch? Und eine Stimme sagte zu mir: Lächle und sei froh, denn es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer. Das ist jetzt ein bisschen flapsig, aber manchmal fühlt man sich genau so. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Okay. Es ist durchaus verständlich, dass die Frau Elia vor die Tür setzen möchte. Und es wäre auch verständlich, wenn er jetzt seine Sachen packen würde und gehen. Denn diese Frau hat mit dem Sohn ihre komplette Zukunft verloren. Er war ihre Hoffnung darauf, eine Altersversorgung zu haben. Und alles weg. Elia ist mit diesem Schicksal nicht einverstanden. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich Gast bin, so Übles an, dass du ihren Sohn tötest? Elia spricht Gott schon sehr offen und sehr direkt an. Er sagt ihm, was er denkt. Und dann tut er etwas, was damals wohl so eine Art übliche Wiederbelebungsmaßnahme war. Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach: Siehe, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Wahnsinn. Und Elia ist wirklich ein großer Glaubensvater. Er hat sich einfach nicht erschrecken lassen, von keiner Situation. Nichts hat ihn in seinem Glauben wanken gemacht. Er ist einfach geradeaus den Weg gegangen, den Gott ihm gewiesen hat, und hat einfach sich von nichts schrecken lassen. Er ist einfach geradeaus durchgegangen. Und was mich auch beeindruckt, ist, dass Gott offensichtlich einen großen Plan hat. Er versorgt Elia, er versorgt die Witwe und ihren Sohn, die ja auch durch diese Geschichte zum Glauben kommt. Dieser Satz, den sie sagt: Nun erkenne ich, da geht es um ein sehr tiefes Erkennen, um ein Erkennen in ihrem Wesen, in ihrem tiefsten Sein, dass Gott der Herr ist und dass Elia sein Prophet ist, und dieses und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Das drückt das aus, dass sie sich bekehrt. Und gleichzeitig hat Gott auch noch einen viel größeren Plan. Er zeigt seine Macht mitten im Land des Baal. Wie ihr seht, ist Elia ein gutes Vorbild für schlechte Zeiten, in denen man sich von Tag zu Tag durchhangelt und es vielleicht sogar noch zu größeren Katastrophen kommt. Was ist sein Geheimnis? Woher kommt dieses Selbstbewusstsein, dieses Geradlinige, diese Kenntnis von Gottes Willen, diese Kompromisslosigkeit? In 1. Könige 17, Vers 1 tritt Elia zum ersten Mal auf, und hier steht: Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Tage weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Elia steht vor Gott. Wie kann man sich das denn vorstellen, dieses Stehen vor Gott? In dieser Geschichte wird ja nochmal deutlich, dass Gott der allmächtige Herr des Himmels und der Erden ist. Wie steht man vor ihm? Wie stehen wir vor Respektspersonen? Wie wäre es zum Beispiel, die Queen zu treffen? Würden wir nicht besonders aufrecht stehen, vorher nochmal gucken, stimmt alles, alle Härchen am richtigen Ort, keine Flecken? Und wären wir dann nicht besonders höflich und aufmerksam, besonders präsent, weil es so ein besonderer Moment in unserem Leben ist? Und dann stellen wir uns doch einmal Gottes Thronsaal vor. Der herrliche, strahlende Thron, die Engel um ihn her. Es ist eine Ehre, dort zu stehen. Vielleicht würden wir auch eher knien. Es spricht dafür, dass Elia Gottes Wertschätzung gegenüber ihm selbst kennt, dass er vor Gott steht. Und vor jemand stehen bedeutet, dass es eine Beziehung gibt, ein Gegenüber. Und diese Redewendung wird auch benutzt für Untergebene, die ihrem Herrn dienen. Elia steht vor dem Gott, der von sich selbst sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott sagt, ich bin dein Gott. Er möchte die Beziehung. Es bedeutet aber auch, dass er selbstverständlich Gehorsam erwartet. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann kann der allmächtige Schöpfer dieser Welt von uns Menschen in der Tat Gehorsam erwarten. Elia steht in Beziehung zu Gott und Gott spricht zu ihm. Elia kennt Gott und er gehorcht ihm. Elias Verhalten in dieser Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie Gehorsam gegenüber Gott aussehen kann und auch, was es bewirken kann. Gehorsam, auch wenn es zu persönlichen Schwierigkeiten führt. Elia überbringt Ahab eine unerwünschte Botschaft und muss sich daraufhin verstecken. Gehorsam, auch wenn es absurd scheint. Elia flieht ins Feindesland. Gehorsam, der Tabus bricht. Elia spricht die Witwe an und wohnt in ihrem Haus. Gehorsam, wenn es so aussieht, als würde es einfach nicht so klappen. Obwohl die Witwe begründet, warum sie Elias Bitte nicht nachkommen kann, bleibt er dran. Und dann Gehorsam, der menschliche Grenzen überschreitet. Elia betet um die Wiederauferstehung des Jungen von den Toten. Ich möchte euch das Stehen vor Gott ans Herz legen. Ein aufrechtes Stehen vor dem Allmächtigen, weil Gott uns als Gegenüber wünscht und weil unser Gehorsam in der Erkenntnis seiner Allmacht selbstverständlich ist. Und Stehen vor Gott macht uns frei. Elia ist so frei in seinem Denken. All die Grenzen, die er einfach so überschreitet und schließlich die für uns Menschen härteste Grenze, den Tod. Und das haben wir auch an den letzten Sonntagen gehört, dass wenn Gott den ersten Platz in unserem Herz innehat, dass wir dann frei sind von all dem, was Macht über uns erlangen möchte. Und wir sind dann auch frei für Gottes Plan. Noch einmal zu mir selbst. Ich muss sagen, dass mich diese Geschichte von Elia wirklich aufgerichtet hat. So anbei. Ich habe sie gelesen und ich war so beeindruckt und habe über meine eigene Haltung nachgedacht und es hat etwas bei mir verändert. Es hat mich aufrechter gemacht. Es hat mich entschlossener gemacht an manchen Stellen. Und ich glaube, dass das Stehen vor Gott in unser Leben einen ganz neuen Impuls reinbringen kann. Die Geschichte geht ja auch noch weiter. Elia hat noch einen viel größeren Auftrag und er hat auch danach noch einen viel größeren Einbruch für all jene, die vielleicht so am Boden sind, dass sie jetzt nicht einfach von einem kleinen Impuls wieder aufgerichtet werden können, sondern mehr Hilfe brauchen. Aber zurück zu uns. Ich glaube, gerade heute braucht dieses Land, diese Welt, diese Stadt, die Menschen in eurer Straße, wo auch immer ihr sie trefft, brauchen wir Hoffnungsträger, solche, die eine Botschaft haben, die im Kopf frei sind und im Herzen und die vor Gott stehen und seinen Willen tun. Amen.